Ja, heute haben wir den 15. Mai 2024 und wir haben Gottesdienst hier im Bürgerhaus in Steffenberg und ich begrüße alle ganz herzlich und ich grüße alle ganz herzlich hier im Ermutigungskanal. Wir haben heute ein gewaltiges Thema, ein ernstes Thema und ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe die Predigt überschrieben mit Prüfe, du darfst heute prüfen, bist du wirklich wiedergeborener Christ? Was beinhaltet das, wiedergeboren zu sein? Und das schauen wir uns an. Und bevor ich starte, bete ich. Und danke dir, Herr Jesus, dass wir dein Wort haben. Und ich danke dir, dass wir einfach da ganz klar wissen dürfen, was es beinhaltet, mit dir zu leben. Und dass Menschen aber auch dann ganz klar für sich prüfen und beurteilen können, ob sie vielleicht doch nicht wiedergeboren sind, zu dir gehören. Und ich bitte dich, Herr, dass jedes Wort von dir inspiriert ist, dass der Heilige Geist fließt durch das, was ich hier weitergebe, hin zu jedem Herzen, von jeder Frau, jedem Mann und dass jeder durch diese Predigt ganz klar weiß, wo er steht, ob er zu dir gehört oder eben nicht. Und so danke ich dir, dass ich alles an dich abgeben darf. Und so gebe ich dir die Zeit und das bete ich in Jesu Christi Namen. Amen. Jetzt will ich euch erst noch, bevor ich da starte mit der Predigt, möchte ich euch noch eine Gebetserhörung weitergeben. Also was ich fantastisch finde, ich habe in meiner letzten Predigt von unserer Katze Shio erzählt. Shio, übrigens, als wir den Kater bekamen, dann habe ich geguckt, was gibt's denn alles so für Namen mit Biene zusammen. Und dann haben wir Shia gelesen und Shia bedeutet Gottesgeschenk. Und da habe ich gedacht, das passt, aber Shia hört sich weiblich an, wir haben einen Kater, haben einen Shio genannt. Geschenk Gottes. Und dieser Shio ist jetzt genau ein Jahr bei uns. Und seit einem Jahr auf der Welt. Und dann hatte ich in der letzten Predigt weitergegeben, dass und hat Katzengras gefressen und dann hat er so einen Grashalm in der Nase gehabt. Und das hat sich so festgesetzt, dass er in der Tierklinik operiert werden musste. Und die Ärztin hat versucht, eine Stunde lang diesen Halm rauszubekommen und hat es nicht geschafft. Und das war der ganz peinlich. Und sie sagt, es tut mir leid. Und dann habe ich letzte Woche Samstag habe ich gedacht, so, das reicht jetzt, also das Tier quält sich ja und ich bete. Dann habe ich meine Hand aufs Köpfchen von Shio gelegt und habe gebetet und habe gesagt, Herr, du kannst es doch machen hier, das ohne OP, ja, und dieser Grashalm kommt durch die Nase. Für dich ist doch alles möglich. Das war am Samstag. Samstag auf Sonntagnacht fing Shio an zu niesen und zu niesen und zu niesen. Und am nächsten Morgen um 5:45 sagt Biene, ich halte es nicht mehr aus. Das hältst du nicht aus. Ich rufe jetzt den Notdienst an, wieder da in der Tierklinik. Und jetzt muss was passieren. Dann hat sie da angerufen, 5:45, und hatte die Ärztin dran. Und dann sagte diese Ärztin, bei uns kann er nicht mehr operiert werden. Das ist alles zu schwierig. Wir überweisen ihn nach Gießen, die Tierklinik, Uniklinikum. Und während Biene mit dieser Ärztin sprach, sagt Biene plötzlich, ich sehe den Grashalm. Der kommt durch die Nase. Und die Ärztin sagt, hören Sie auf. Wie? Jetzt wirklich? Ja, sagt Biene, ich sehe es. Jetzt konnte die Ärztin am Telefon Biene sagen, was sie tun soll. Ja, und konnte im Prinzip weitergeben, bloß nicht schnell und ruckartig, ja. Dann kann das wieder abbrechen und so, ziehen Sie ganz langsam diesen Halm raus und Biene tut es und hat diesen Halm durch die Nase. Also wenn das keine Gebetserhörung ist, die Ärztin konnte es nicht fassen. Die konnte es nicht glauben. Die sagt, das gibt's doch gar nicht. Er ist wirklich jetzt raus, durch die Nase. Und dann sagte sie, das kann eigentlich nicht sein, weil wenn jetzt Shio operiert würde in Gießen, dann machen die das so, dass die Vollnarkose haben und dann gehen die in den Rachenbereich zu der Nase und ziehen diesen Grashalm durch den Rachen raus und nicht durch die Nase, weil das alles verengt ist. Das ist alles schwierig. Und das war, ist also nochmal ein Zeichen dafür, das kann nicht sein, dass plötzlich dieser Halm durch die Nase kommt und die vorherige Klinik, die da eine Stunde probiert hat, weil ich das so verhakt hatte, ja, diesen Halm daraus zu bekommen. Und jetzt geht das einfach so. Und das hat der Herr gemacht. Das ist ermutigend, ihr Lieben. Jesus Christus kennt auch die Tierchen und wir dürfen alles mit einbeziehen. Wir dürfen immer zu ihm kommen. Und so schauen wir uns jetzt hier heute eine biblische Begebenheit an zu dem Thema, ja, bin ich eigentlich wiedergeborener Christ? Und da lese ich aus Galater 4, die Verse 8 bis 20, und da schreibt Paulus einen Brief an die Galater und Galatien, das ist die heutige Türkei. Und jetzt hört mal genau zu, was dieser Paulus denen weitergibt. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündet habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar allezeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt, wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Das hört sich jetzt schwierig an. Nach der Predigt werdet ihr das verstehen, weil wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch, was hier passiert. Paulus war damals bei diesen Galater und hat denen Gottes Wort weitergegeben. Und jetzt kommt er her und sagt, ich stelle fest, ihr habt damals doch Gott erkannt, steht in Vers 9, ja? Und Gott hat euch erkannt. Und warum wendet ihr euch jetzt wieder diesen, und ich sage es mal auf heute bezogen, diesen Pastoren, ja, warum hängt ihr euch da wieder ran? Warum hört ihr euch die Irrlehren an? Und warum, ja, geht ihr immer mehr von der Wahrheit von Gott weg? Und dann sagt er, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Was hat er getan? Mit was meint er mit diesem Arbeiten? Jetzt hört mal. Ihr Lieben, ich habe mir das ein paar Mal durchgelesen und mich damit beschäftigt und es wurde immer tiefer, es hat mich immer mehr berührt und das möchte ich euch jetzt weitergeben, was hier mit dem Paulus passierte. Er sagte und schreibt denen, ihr wisst doch, als ich bei euch war, in Schwachheit des Fleisches, zum ersten Mal und habe euch das Evangelium verkündigt. Hör mal. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf wie Christus Jesus. Und jetzt müssen wir uns das bewusst machen. Dieser Paulus kommt zu diesen Galatern damals, und er muss ganz schlimm ausgesehen haben. Und wisst ihr warum? Ich lese 2. Korinther 11, 22 bis 29. Da sagt Paulus, Sie sind Hebräer, ich bin es auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener des Christus? Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden. War weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen. 3-mal bin ich mit Ruden geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Versteht ihr jetzt, was er sagt? Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtungen in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut. Also das heißt, so wie ich da vorne stand, den Rücken blau geschlagen, ja, und vielleicht hat er Hämatome im Gesicht gehabt, ja, und dann heißt es hier, denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Das heißt, der hat Augenprobleme gehabt, der Mann. Und hat das Beispiel gebracht, und ihr habt Gottes Wort von mir gehört. Und ihr habt in aller Schwachheit und so kaputt, wie ich vor euch stehe, habt ihr das Evangelium angenommen. Es hat euch nicht abgehalten, obwohl ich so geschwächt vor euch stand und körperlich so am Ende. Gott war da und ihr habt mich getragen. Die Gemeinde brannte für Jesus, ihr Lieben, als Paulus da war. Und jetzt ist er eine Zeit weg, hört, was da abgeht in der Gemeinde, und er sagt, warum denn das jetzt? Warum bleibt ihr nicht an dem lebendigen Gott und der Botschaft? Bin ich also jetzt euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie hören nicht mehr auf den Paulus, wo Erweckung kam. Der predigt in aller Schwachheit und sie sagten, Paulus, boah, wir merken, Jesus ist da, er wirkt durch dich. Und jetzt hör, was Paulus sagt und schreibt. Sie eifern, sie, wer? Die neuen Führer, die neuen Pastoren, die neuen geistlichen Leiter. Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Die haben eigene Gesetze gehabt, die haben gesagt, hier Leute, lässt ihr müsst ja, wenn ihr zu uns gehören wollt, müsst ihr euch beschneiden lassen. Ohne geht nicht. Und dann haben die ihre Gesetzmäßigkeiten. Und Paulus hat immer gesagt, Leute, es geht nicht um Beschneidung und was ihr alles für Gott tun müsst, sondern es geht einfach darum, ihn aufzunehmen. Lasst euch nicht einengen in die Gesetzmäßigkeiten von diesen Menschen. Das Eifern ist aber gut, Vers 18, wenn es für das Gute geschieht, und zwar allezeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist ein entscheidender Satz. Bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ihr sagt, Paulus, einen Satz, da möchte ich noch drauf eingehen. Vers 12. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Das hört sich so arrogant an, aber wisst ihr was? Das ist Demut ohne Ende. Warum? Weil Paulus ein Pharisäer war, angesehen. Er war Jude, da haben viele Leute Geld für bezahlt, ja, damit sie diesen Status hatten. Paulus hatte den bekanntesten Lehrer Gamaliel, von dem er unterrichtet wurde. Paulus war ganz oben. Paulus hatte persönliche Beziehung zum Hohepriester. Das bedeutete, der hatte einen persönlichen Bezug wie heute zum Bundespräsident, Bundeskanzler. Das war für den normal. Da war der drin. Der war ganz oben. Und dann hat er alles verloren. Um Jesu willen. Und dann habe ich vorgelesen, was er alles gelitten hat, ja. Und er kommt zu den Menschen, zu den Galatern und sagt hier, Leute, werdet doch wie ich, dass ich euch alles gebe. Ich liebe euch. Ich teile alles mit euch. Ich bin nicht der Große, der da oben schwebt und ihr habt mir zu dienen. Das habt ihr jetzt. Lasst uns doch gemeinsam den Weg gehen. Hört doch nicht auf diese Irrlehrer, was ist denn passiert? Wisst ihr? Und das ist die Gefahr für heute. Auf wen hören wir? Wie leben wir unseren Glauben? Wenn du sagst, ich bin Christ, was beinhaltet das? Ich bin Christ. Wisst ihr was? Es gibt Millionen Deutsche, die hier Tag für Tag für sich klar haben, ich bin Christ. Also ich glaube, dass es da irgendwie so einen Gott gibt. Und ich gehe auch Weihnachten in die Kirche. Und ich bin ein guter Mensch. Das sagen viele, ich bin Christ. Also wer mir schon alles gesagt hat, ich bin Christ, und er fing dann an zu erzählen, dass er, wo ich gemerkt habe, der hat überhaupt keinen Bezug zu Jesus, der kennt die Bibel nicht und. Wenn ich sage, betest du? Ja, wenn es mir richtig schlecht geht, bete ich auch. Also versteht ihr, wo überhaupt keine persönliche Beziehung ist. Und dann gibt es viele, die sagen, ich bin Christ und ich hatte ein Bekehrungserlebnis. Ich habe erkannt, es gibt Jesus. Und dann haben sie gesagt, und ich muss jetzt aus eigener Kraft so leben, wie es in der Bibel steht. Und aus eigener Kraft Jesus nachfolgen. Ich muss ein guter Mensch sein. Und da sage ich euch was ganz, ganz Wichtiges. Du kannst dich weder retten noch selber verändern. Du kannst dich nicht selber retten, dass du in den Himmel kommst, und du kannst dich nicht selber verändern, dass du so lebst, wie es in der Bibel steht. Die Bibel sagt ganz klar, es geht nicht. Und es heißt in Johannes 15,5, ja, da ist der Weinstock und das sind die Reben. Und Gott ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und wenn wir als Reben und bleiben nicht am Weinstock, können wir keine Frucht bringen. Und dann heißt es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Punkt. Ja, aber wir müssen doch schon uns anstrengen und wir müssen doch schon sehen, dass wir so biblisch wie möglich hier durch diese Welt gehen. Wir haben nur eins zu tun. Jeden Tag neu uns ausstrecken zu Jesus Christus und sagen, Herr, ich schaff's nicht. Wiedergeborener Christ bedeutet, ich gebe mich Jesus hin. Und in Galater 2,20 bringt es hier zu den Galatern, bringt es Paulus deutlich zum Ausdruck, ich lebe, doch nicht mehr lebe ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Und es geschieht alles nur durch ihn. Und wenn du meinst, du willst dich immer so verhalten, wie es in der Bibel steht, dann wirst du immer und immer wieder fallen. Du wirst frustriert sein und irgendwann wirst du aufgeben, weil du es aus eigener Kraft tun willst. Ihr Lieben, und jetzt bringe ich euch dazu ein Beispiel. Das fiel mir ein und das passt aus meiner Sicht wunderbar zu dieser Thematik. Ich hatte ja eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung gegründet. Und dann habe ich Kinder aus einem Kinderheim aufgenommen in Erziehungsstellen. Das sind Pflegefamilien mit einem professionellen Hintergrund. Also die Frau hatte in der Regel eine pädagogische Ausbildung. Und da habe ich die Kinder aus dem Kinderheim in die Familie aufgenommen. Und dann passiert Folgendes, wenn das Kind in die Familie kommt. Es gibt drei Phasen. Anpassung, Regression und Integration. Ein Kind kommt in die Familie ist glücklich, dass es in der Familie ist. Und was macht das Kind? Es passt sich an. Es sagt sich, oh, neue Mama, neue Papa, ich muss jetzt lieb sein, sonst schmeißen die mich wieder raus, wie die aus dem Heim. Und das Kind passt sich an. Und die Familie sagt mir in den ersten Wochen, Menne, das ist der Hammer. Ey, das Kind, das läuft in der Schule, ey, der bringt freiwillig den Müll raus, ja. Also, das ist vorbildlich. Toll. Anpassungsphase. Wenn die Familie zu mir kommt und sagt mir nach einem halben, dreiviertel Jahr immer noch, wie toll das Kind ist, dann sage ich der Familie, oh, jetzt haben wir aber ein Problem. Das passt aber überhaupt nicht. Wieso? Das ist doch toll. Können wir uns doch freuen? Sag ich, nee, das ist hochproblematisch. Weil das Kind so nie euer Kind wird. Weil das Kind nachweislich, weil sich so angepasst verhält, nach dreiviertel Jahr sich immer noch nicht traut, wenn es irgendwas als ungerecht empfindet, ja, und haut euch das verbal um die Ohren oder wird aggressiv und tritt mal gegen den Schrank, ja, und lässt mal richtig alles raus, ja, und der Stuhl fliegt mal hinter dir her. Das alles passiert nicht, weil das Kind Angst hat. Ich muss raus. Keine Integration. Es ist nicht zu eurem Kind geworden. Dann gucken die mich an. Boah. Diese Phase der Regression, nämlich dass ich das Erlebte von früher mit in die Familie bringe, ist Voraussetzung, damit das Kind sich voll integriert in der Familie. Und dann zeigt das Kind alles. Und dann wird es richtig anstrengend. Und wenn die Phase beginnt, ja, dann sind da neue Mama, Papa, ja, die schwitzen und ich rufe innerlich Halleluja. Versteht ihr? Es muss raus. Und erst dann, wenn alles draußen ist und das Kind erlebt, ja, ich mache den größten Scheiß in dieser Welt, ja, und ich bin aggressiv und ich lüge und ich stehle und ich bringe das ganze Programm von früher und die lieben mich trotzdem, die sind trotzdem treu. Dann integriert sich das Kind und sagt, du bist meine Mama, du bist mein Papa. Dich liebe ich, weil du liebst mich. Wenn wir und nehmen Jesus Christus an, dann werde ich neu geboren, weil Jesus sagt, ich führe jetzt dein Leben. Aber jetzt sei nicht so fromm angepasst und geh in die Gemeinde und mach deine stille Zeit mit deinen 10 Minuten und mach irgendwie so ein frommes Programm. Das will ich nicht. Ich will Beziehung, ich will dich und ich will deinen ganzen Scheiß im Leben, will ich, dass du es zu mir bringst. Alles. Egal, was deinem Leben abgeht. Und das dauert Jahre. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Bis wir die Augen hier schließen, ist es wichtig zu erkennen, die Beziehung zu Jesus, ja, beinhaltet, ich bin Sünder, ich bleibe Sünde, ich bin gerechtfertigt nur durch ihn, nicht durch meine Leistung, nicht ob ich so lieb und angepasst bin und alle sagen, oh, das ist aber ein toller Christ, da kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden, das ist aber toll. Sondern, dass man herkommt wie dieser Pharisäer im Tempel, wie dieser Zöllner im Tempel, der neben dem Pharisäer steht, ja, und der Pharisäer sagt, oh Gott, ah, das ist doch toll, ich gebe den Zehnten, ich führe lange Gebete, ich tue so viel Gutes den Menschen, ja. Und der Zöllner kommt her und schlägt sich an die Brust und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der geht gerechtfertigt weg. Nicht dieser Pharisäer, der die alten Schriften auswendig kennt und macht sein Programm. Es geht um Kapitulation, ihr Lieben. Das heißt Wiedergeburt. Nur indem du erkennst, Herr, ich schaffe es nicht, dir nachzufolgen. Ich brauche dich. Ich liebe dich, aber ich versage so oft. Bitte komm. Und dass du dann dran bleibst. Und wenn es, wie gesagt, Jahre dauert, und wenn es Jahrzehnte dauert, bleib dran. Und er sagt, und ich vergebe dir. Und Petrus kommt an und sagt hier, Jesus, wie oft soll ich eigentlich vergeben? 7-mal? Und Jesus sagt, 7-mal 70-mal, das heißt unendlich. 7 steht für Vollendung, unendlich. Immer wieder kannst du zu ihm kommen. Aber es geht darum, dass du sagst, diese Sünde und das, was in mir ist, das tut mir weh, ich will es nicht. Die Kinder in den Familien, die finden das nicht witzig, wenn sie und werfen den Stuhl und zeigen alles, was in ihnen ist, das tut ihnen auch leid. Das geht so weit, dass die Familien immer herkamen und sagten, Männer, das halten wir nicht mehr aus. Und ich sage, doch, wisst ihr warum? Irgendwann wird wieder eine Phase kommen, wo es ruhig wird. Ja, warum? Sage ich, weil das Kind fertig ist. Geh mal aus der Schule, aus dem Haus, du gehst in die Schule, du hast Stress mit dem Lehrer, du hast Stress mit Mitschülern, dann kommst du vielleicht noch vor den Rektor und dann gehst du heim, hast Stress mit Mama, Papa, dann gehst du noch mal raus und dann geht's da noch mal richtig ab. Das hältst du ein paar Wochen aus, dann kannst du nicht mehr. Dann braucht das Kind Ruhe und dann sage ich zu der Familie und dann könnt ihr durchatmen. Holt euch Kraft, tut euch Gutes. In 2-3 Wochen ist es wieder anders. Und die waren bei mir angestellt und ich habe das ganz offen gesagt, ihr werdet dafür bezahlt, damit ihr leidet. Damit ihr das tragt. Ihr müsst das Kind tragen. Und irgendwann siehst du, wie das Kind plötzlich ja, sich verändert. Im Positiven. Du siehst die Ansätze. Du erlebst einfach, dass du ein Gespräch führen kannst, was du vor 3 Jahren nicht führen konntest. Und. Und wisst ihr? Und dann entsteht Beziehung. Und dann spricht man nicht nur von Liebe, sondern dann geht es um Fallenlassen und dann geht es darum, einfach herzukommen und zu sehen, boah, bei allen Wellenbewegungen, es geht weiter. Und egal, wo du bist, ich habe eine Frau, wenn ich das jetzt sage, die weiß auch, dass ich sie meine. Es gibt eine Frau, die begleite ich seit, weiß ich nicht, einem Jahr. Die hat ein Drogenproblem. Und dann ist die im Wohnheim. Ne, für Suchtkranke und so, ja. Ihr glaubt nicht, wie oft ich sie jetzt schon begleitet habe, dass sie Suchtdruck hat, abhaut, in die Szene geht, sich zuhaut mit dem ganzen Zeug, nach einer Woche wieder zurückkommt, dann will die Einrichtung sie nicht mehr und dann liegt sie wieder da, dann war sie jetzt vor ein paar Wochen zeitweise obdachlos, ja. Und hat Probleme ohne Ende, wenn du dann in der Szene bist, obdachlos, als Frau, alles ganz, ganz schwierig. Und sie sagt, Männe, warum bist du noch für mich da? Das gibt es nicht. Alle wenden sich ab und sagen, hier, diese Frau, hör mir auf. Ja, wisst ihr warum? Weil ich es kenne, immer wieder zu fallen. Und weil ich bezeugen kann, Jesus Christus lebt, er ist da und er liebt mich trotzdem. Amen. Amen. Er will nur eins. Bleib an mir. Hör auf, eine fromme Schau zu spielen. Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich bin bei dir. Ich helfe dir aus der dicksten Not immer wieder. Und vertraue mir, dass ich dich festhalte in der Not und dass ich immer mehr diesen Heiligungsprozess und Heilungsprozess in dir durchführe und ich werde dich nicht fallen lassen. Das ist Wiedergeburt. Das ist, dass ich erkenne, ich schaffe es nicht. Das ist das identische Leben mit Jesus Christus. Und nicht, dass ich denke, oh, jetzt muss ich aber die 10 Gebote halten und jetzt muss ich und ich muss und ich muss. Nein. Du willst es doch sowieso, du willst doch daraus, der Druck ist doch da. Du willst doch aus dieser ganzen Misere, aus der Sünde, wenn du Jesus liebst. Nur ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt er. Ihr Lieben, guck mal, in 2. Korinther 5, Vers 17 steht Folgendes. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn ich Jesus annehme, bin ich eine neue Schöpfung, weil er in mir ist. Aber ich habe den Müll doch noch in mir. Und Christen interpretieren diese Bibelstelle so, dass sie sagen, ja, jetzt bin ich neu und jetzt darf ich auf keinen Fall, darf ich noch das machen, was ich früher gemacht habe und das ist alles Sünde. Und ich muss sehen, dass ich aus eigener Kraft so lebe, wie es die Bibel sagt, weil ich bin ja jetzt eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung durch Jesus Christus. Und nur das. Und dann beginnt die Heiligung. Und dann sagt der Männer, jetzt bist du in meiner Familie, ja, anderen Christen, ich regiere dich, ja, ich lebe in dir. Und jetzt kommt der Heilige Geist und leuchtet und wird dir Dinge zeigen, die du schon lange kennst und Dinge, wo du denkst, ey, das gibt's ja gar nicht. So tief geht das mit meinen Sünden. Versteht ihr? Es geht nur darum, zu ihm zu kommen. Und deshalb ist es so wichtig, ein Gebetsleben zu führen. Das ist der Schlüssel. Und wenn Menschen herkommen und sagen, ich bin seit 30 Jahren Christ, ich gehe in Gemeinde und so, aber ich erlebe keine Veränderung in mir, dann behaupte ich, das sagt die Bibel, dann bist du nicht wiedergeboren. Da kannst du 30, 40 Jahre in Gemeinde gehen. Kannst in der Gemeindeleitung sein, kannst Programm machen. Diese Situation hier mit Paulus, ja, der den Galatern das so weitergibt, und die Leute, die sich gegen Paulus auch erheben, ja, und Paulus sagt, sie eifern um euch, nicht in edler Weise. Da steht in Galater 6, Vers 12, zu denen, alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, das sind sie. Sie wollen im Fleisch angesehen sein. Es geht um ihre Geschichte, um ihr Ansehen, um ihren Willen, um ihre Macht. Darum geht es. Es geht nicht um Jesus Christus. Nochmal. Wenn du und sagst, ich habe mich bekehrt, ich will aber aus eigener Kraft leben. Und du siehst und erkennst in dir keine Veränderung in der Liebesbeziehung zu Jesus Christus und dass du wächst und dass du mit ihm lebst und dass du wirklich ganz konkret jeden Tag mit ihm den Weg gehst, dass du dich in die Bibel eingräbst, dass du dir die Wahrheiten ansiehst. Wenn du das nicht tust, bist du nicht wiedergeboren. Und ich bete, dass jeder jetzt für sich prüft. Wie sieht das aus mit Jesus? Tue ich für ihn? Will ich gut dastehen? Oder sage ich, ohne dich kann ich nichts tun. Ich komme aus meiner Mühle nicht raus. Ich komme aus meinen Sünden nicht raus. Ich versage immer wieder. Aber dennoch bleibe ich stets an dir und du hältst mich fest an meiner rechten Hand. Du lässt mich nicht los. Psalm 1, ja? Und wenn wir uns sind wirklich in Jesus gegründet, verwurzelt, ja? Dann sagt er, dann sind wir wie ein Baum an den Wasserbächen, ja, verwurzelt und wir bringen unsere Frucht zu seiner Zeit. Und nicht deine Vorstellung und was du meinst, alles an Frucht bringen zu müssen, sondern es geht um ihn und er regiert dein Leben und er sagt, ja, dafür bin ich gestorben. Und deshalb bist du eine neue Kreatur, weil du neu in mir bist. Und ich werde dich führen und ich werde dir die Dinge nehmen zu meiner Zeit. Aber bleib verwurzelt wie dieser Baum an Wasserbächen. Was für ein Bild. Es haut niemand um, du so verwurzelt bist. Abschließend. Dazu ein Erlebnis. Mein schwieriger Vater sagte, vor vielen Jahren, ich war jung, Anfang 20, und er sagte, oh Manfred, guck mal hier, dieser Baum, ja, das müsste weg, ja, ein kleiner Baum. Sag ich, kein Problem, Herbert, mach mal, ich hol mir die Axt, nix hier irgendwie Motorsäge oder so, ich hol mir eine Axt, ja. Und dann klopp ich da unten und hau diesen Baum um. Und dann war da eine Wurzel. Und ich hau diese Wurzel, durchtrenne sie. Da ist noch eine Wurzel. Und so ging das weiter. Ich weiß nicht, 4-5 Stunden, meine Schwiegermutter kam, Biene kam, alle haben gesagt, weil ich so schwitze und so, hör auf. Und ich habe gesagt, und das ist mein persönlicher Kampf, ich höre nicht auf, bis der fällt hier. Und dann habe ich dann da mit der Axt, ja, und habe gedacht, das kann nicht sein, dass so ein kleiner Baum schon so tiefe Wurzeln in die Erde hat. Du siehst es nicht. Und wenn du, ja, und das ist der Lebenssinn, dass wir, ja, und kommen zu Jesus und sind verwurzelt in ihm und dann kommen die Probleme und du denkst, du schaffst es nicht, ja, und dann hast du recht, weil nicht du schaffst es, sondern er in dir und durch dich. Amen. Oh Mann, lass uns aufstehen zum Gebet. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gib und erhalte uns seinen tiefen Frieden. Amen. Und ich wünsche jedem, dass er jetzt ja richtig motiviert ist, wirklich mit allem Müll zu Jesus zu kommen. Aufhören mit frommer Schau und ich muss doch selber irgendwie was tun, sondern dass wir verstanden haben, es geht um Liebesbeziehung und dass wir immer wieder in seine liebenden Vaterhände laufen, Tag für Tag neu. Das wünsche ich dir und mir. Alles Liebe, euer Männer.